wegen Bauarbeiten nur eine Spur frei.
RBB 24 Inforadio. Nachrichten für Berlin und Brandenburg.
Um 14 Uhr mit Michael Mellinger. Guten Tag. Israel will seine Angriffe auf den Iran fortsetzen. Man habe noch eine umfangreiche Liste von Zielen, sagte ein Militärvertreter. Die iranische Zivilbevölkerung in der Nähe von Rüstungsfabriken wurde aufgerufen, sich in Sicherheit zu bringen. Der Iran spricht seit Beginn des israelischen Beschusses am Freitag von Dutzenden Toten. Bei iranischen Angriffen auf Israel sind mindestens 13 Menschen ums Leben gekommen. Der iranische Außenminister Avakchi warnt währenddessen davor, den Konflikt auf die gesamte Nahostregion auszuweiten. Iran-Korrespondentin Pia Masurczak.
Der Persische Golf sei eine äußerst sensible Region. Jede militärische Eskalation dort könne nicht nur die gesamte Region, sondern die ganze Welt betreffen. Gestern Abend und in der Nacht hatte Israel vermehrt die Energieinfrastruktur des Landes bombardiert. Darunter auch ein Gasfeld in der südlichen Provinz Bushehr sowie Öl- und Treibstofflager in der Hauptstadt Teheran. Bereits gestern gab es Meldungen, die Regierung erwäge, die Straße von Hormuz zu schließen. Durch die Meeresenge im Persischen Golf zwischen Iran und den Vereinigten Arabischen Emiraten verläuft circa ein Fünftel der weltweiten Ölversorgung.
In Deutschland wird heute zum ersten Mal der Veteranentag begangen. Bundestagspräsidentin Klöckner hat am Mittag die zentrale Festveranstaltung am Berliner Reichstagsgebäude eröffnet. Es sei höchste Zeit, denen öffentlich Anerkennung zu zeigen, die in den deutschen Streitkräften gedient haben, sagte die CDU-Politikerin. Der Bundestag hatte den jährlichen Veteranentag vergangenes Jahr beschlossen. Unbekannte haben den Auftakt des heutigen Demokratiefestes in Bad Freienwalde gewaltsam gestört. Nach RBB-Informationen attackierte eine Gruppe Vermummter plötzlich Besucher und verletzte mehrere leicht. Laut dem Veranstalter von Bad Freienwalde ist bunt, gab es schon vorher Fälle von Vandalismus. So hätten Unbekannte Dutzende Werbeplakate abgerissen. Trotz massiver Kritik hat die Deutsche Bahn mit dem heutigen Tag die Familienreservierung gestrichen. Eltern können demnach nicht mehr zum Festpreis beliebig viele Sitzplätze reservieren. Jedes Kind kostet jetzt extra. Hauptstadtkorrespondentin Bianca Schwarz.
Konkret heißt das, anstelle der 10,40 Euro für eine Familienreservierung bezahlt eine Familie mit zwei Kindern ab heute 22 Euro. Kritik kommt nicht nur von Fahrgastverbänden, wie zum Beispiel dem Verkehrsclub Deutschland, der eine Petition gestartet hat, um das Vorhaben zu verhindern. Auch der CDU-Bundesverkehrsminister Patrick Schnieder sagte, er setze ein großes Fragezeichen dahinter, ob man sich jetzt in der Hauptreisezeit damit einen Gefallen tut.
Soweit die Nachrichten. Weitere Meldungen aus Berlin und Brandenburg auf rbb24.de. Das Wetter. Im Laufe des Nachmittags ziehen vermehrt Wolken auf, gegen Abend dann kräftige Schauer und Gewitter, teils mit Starkregen. Zurzeit in Berlin 28 bis 31 Grad, in Manchnow 25 und in Ruhland 33 Grad. Morgen bewölkt aber trocken bei 21 bis 24 Grad. Die Zeit 14.03 Uhr.
RBB 24 Inforadio.
Im Studio Clemens Schulze, ich grüße Sie an diesem Sonntag. Die Kämpfe zwischen Israel und dem Iran gehen weiter. In der iranischen Hauptstadt Teheran gab es Explosionen. Die Bürger wurden aufgerufen, Schutzräume aufzusuchen. Die Metro ist als Zufluchtsort jetzt dauerhaft geöffnet in Teheran. Auch in Tel Aviv und in Jerusalem heulten die Sirenen, wieder gab es Tote. Israel erlebte zwei Angriffswellen bisher. Die Lage bleibt also angespannt, berichtet aus Tel Aviv Julio Segador.
Zwar konnten die meisten Raketen vom israelischen Abwehrsystem abgefangen werden, in Tel Aviv und anderen Orten wurden dennoch Einschläge verzeichnet, etwa in Bat Yam, einer Stadt südlich von Tel Aviv. Hier wurde ein mehrstöckiges Gebäude schwer getroffen. Meir Yehuda, ein junger Mann aus Bat Yam, eilte gleich nach dem Einschlag zu dem Gebäude, um zu helfen. Als ich ankam, sah ich, dass das halbe Gebäude eingestürzt war. Die Hälfte des Gebäudes war weg. Wir hörten Menschen aus dem 5. und aus dem 10. Stockwerk um Hilfe rufen. Und dazwischen war das Feuer. Ich bin sofort reingerannt, trotz Alarm. Zuerst sah ich eine ca. 70-jährige Frau, die blutüberströmt war. Wir haben sie gleich vom Boden aufgehoben. Danach haben wir weitere, vor allem alte Menschen, rausgetragen, die sich nicht zu helfen wussten. Wir haben sie einfach zu den Rettungskräften getragen. 6 der bisher mindestens 13 Toten in Israel wurden aus diesem Gebäude in Bat Yam geborgen. Dutzende erlitten schwere Verletzungen. Keine andere Stadt in Israel wurde in der Nacht schwerer getroffen von der iranischen Offensive. Zvika Brod, der Bürgermeister von Bat Yam, zeigte sich im Interview mit dem israelischen TV-Sender Channel 13 geschockt. 61 Gebäude sind insgesamt beschädigt. Stand jetzt müssen wohl 6 davon abgerissen werden, vermutlich mehr. Der Schaden ist enorm. All die Gebäude, die sich in der Umgebung des getroffenen Gebäudes befinden, weisen Schäden auf, als wären sie direkt getroffen worden. Wir konzentrieren uns jetzt darauf, alle Verschütteten zu bergen. Das kann Stunden dauern, vielleicht auch den ganzen Tag. Nahe Haifa im Norden Israels wurde auch eine Ölraffinerie beschädigt. Auch hier konnte das israelische Abwehrsystem die ballistischen Raketen aus dem Iran nicht abfangen. Der ehemalige Verteidigungsminister Yoav Gallant macht unterdessen deutlich, dass der Angriff Israels auf den Iran aus seiner Sicht dennoch richtig war. Stellen Sie sich vor, jede einzelne der Raketen, die hierher kommt, hätte einen nuklearen Sprengkopf. Die Iraner sind nicht weit davon entfernt. Wir konnten da nicht tatenlos daneben stehen. Wir mussten handeln. Es gibt keine Erfolge ohne Risiken. Eine Sache steht fest. Was in den letzten 48 Stunden im Nahen Osten geschieht, hat entscheidende Bedeutung. Auch deshalb setzt Israel seine Angriffe im Iran fort. Ein Armeesprecher rief die iranischen Bürger, die in der Nähe von Reaktoren und Rüstungsfabriken leben, im Nachrichtendienst X auf, die Gegenden zu verlassen.
Soweit Nahost-Korrespondent Julio Segador. Israel warnt also die iranische Zivilbevölkerung vor weiteren Angriffen. Letzte Nacht schon wurden allein in Teheran 80 Ziele attackiert. Der iranische Außenminister befürchtet inzwischen eine Ausweitung des Krieges. Iran-Korrespondentin Pia Mazurzak.
Man wolle keine Ausweitung des Krieges auf die Region, so der iranische Außenminister Araghchi bei einem Treffen mit mehreren Botschaftern in Teheran. Der Persische Golf sei eine äußerst sensible Region. Jede militärische Eskalation dort könne nicht nur die gesamte Region, sondern die ganze Welt betreffen. Gestern Abend und in der Nacht hatte Israel vermehrt die Energieinfrastruktur des Landes bombardiert. Darunter auch ein Gasfeld in der südlichen Provinz Bushehr sowie Öl- und Treibstofflager in der Hauptstadt Teheran. Bereits gestern gab es Meldungen, die Regierung erwäge, die Straße von Hormuz zu schließen. Durch die Meeresenge im Persischen Golf zwischen Iran und den Vereinigten Arabischen Emiraten verläuft circa ein Fünftel der weltweiten Ölversorgung. Araghchi machte wieder die USA für den israelischen Angriff mitverantwortlich. Donald Trump warnte den Iran in den sozialen Medien vor Angriffen auf US-Ziele in der Region. Unterdessen gehen die Angriffe iranischen Medien zufolge weiter. Ziel soll eine Anlage des Verteidigungsministeriums in der Großstadt Isfahan gewesen sein.
Die Lage im Iran zusammengefasst von Korrespondentin Pia Mazurzak. Jetzt der Blick in die Rocky Mountains, wo heute Weltpolitik stattfindet, ab heute. Im kanadischen Urlaubsort Kananaskis bei Calgary startet am Abend der G7-Gipfel, der bis Dienstag dauert. Für Bundeskanzler Friedrich Merz ist das Treffen eine Premiere. Hauptstadtkorrespondentin Barbara Kostolnik wird den Kanzler begleiten, der am Nachmittag am BER losfliegt. Sie erklärt, um welche Themen es geht auf dem Gipfel.
Ein Thema ist seit Freitag ganz nach oben auf die Tagesordnung gerutscht. Das ist die weitere Eskalation im Nahen Osten nach den Angriffen Israels auf den Iran. Diese Eskalation trifft auch den Welthandel empfindlich, woran die Staats- und Regierungschefs der 7 weltwirtschaftlich herausgehobenen Industriestaaten, also der G7, überhaupt kein Interesse haben. Welthandel ist ein wichtiges Thema auf dem Gipfel und hier besonders die Zollpolitik der Trump-Administration. Wichtig auch, Donald Trump davon zu überzeugen, im Ukraine-Krieg viel mehr Druck auf Putin auszuüben und nicht nachzulassen. Alles in allem sehr viel Krisenmanagement, also mit sehr ungewissem Ausgang.
Und was die Bundesregierung bei diesem Gipfel erreichen kann, das schätzt unsere Korrespondentin so ein.
Es ist der erste G7-Gipfel des neuen Bundeskanzlers. Friedrich Merz hat allerdings in den letzten Wochen schon gezeigt, dass er auf internationalem Parkett durchaus standfest ist. Seinen besonderen Draht zu US-Präsident Donald Trump möchte Merz auch in Kanada nutzen, um den öfter mal erratischen amerikanischen Präsidenten in der Ukraine-Frage an der Seite der anderen Staats- und Regierungschefs der G7 zu halten und letzten Endes dafür zu sorgen, dass die G7 nicht auseinanderfliegen. Daher ist das oberste Ziel, irgendwie Einigkeit herzustellen, notfalls auch mit reichlich Schmeicheleien für Donald Trump.
Vor dem G7-Gipfel in Kanada, Hauptstadtkorrespondentin Barbara Kostolnik war das mit Erläuterungen. Bundeskanzler Merz wird um Mitternacht unserer Zeit in Kanada eintreffen, dann ist es da Nachmittag. Der G7-Gipfel geht dann morgen so richtig los und mal sehen, ob es dem Kanzler gelingt, die gute Stimmung aus dem Oval Office vor 2 Wochen zu übertragen. Heute findet zum ersten Mal in Deutschland ein nationaler Veteranentag statt, um die Soldatinnen und Soldaten der Bundeswehr zu ehren. Insbesondere in Berlin gibt es rund um das Reichstagsgebäude viele Veranstaltungen. Verschiedene Politiker würdigten die Bundeswehr in den sozialen Medien. Mehr von Hauptstadtkorrespondentin Bianca Schwarz.
Bundeskanzler Friedrich Merz schrieb auf der Plattform X, die Bundeswehr sei fester Bestandteil der Gesellschaft und weiter wörtlich, die Frauen und Männer, die in ihr dienen oder gedient haben, verdienen unseren Dank, unsere Anerkennung und unseren Respekt. Dieser Dienst für unser Land gehört in die Mitte unserer Gesellschaft. Auf derselben Plattform schrieb der bayerische CSU-Ministerpräsident Markus Söder, Zitat, gerade in bewegten Zeiten ist der Einsatz für unser Land und unsere Werte wichtiger denn je. Danke an alle Veteranen für Mut, Haltung und Engagement im Dienst für unser Land. Jahrelang gab es in Deutschland Diskussionen darum, wer mit dem Begriff Veteran eigentlich gemeint ist. Zu den heutigen Feierlichkeiten wurde nun die weitestmögliche Definition gewählt. Als Veteranin oder Veteran gelten nun alle aktiven und früheren Soldaten, sofern sie ehrenhaft aus dem Dienst ausgeschieden sind. Etwa 10 Millionen Deutsche haben Wehrdienst geleistet oder waren Berufs- oder Zeitsoldaten.
Soweit Bianca Schwarz. Und die Bundeswehrveteranen, die werden heute gefeiert, erstmals in Deutschland übrigens. Beim Bürgerfest am Reichstagsgebäude wird ein umfangreiches und kostenloses Programm für alle geboten. In Potsdam kennen die meisten den Stadtteil Kramnitz noch als Kasernenareal. Seit gut 10 Jahren wird dort aber nun schon ein neues Stadtviertel aufgebaut. An diesem Wochenende nun ist Tag der offenen Tür und RBB-Reporterin Magdalena Bienert war für uns da.
Bäume haben sich ihren Weg durch die Löcher im Dach gesucht. Schwarze Fensterhöhlen ohne Glas blicken aus abgebröckelten Fassaden. So sehen noch viele Häuser aus, die in Kramnitz seit über 30 Jahren leer stehen. Doch hier entsteht auch Lillestadt. Schwedisch für kleine Stadt. 186 Wohnungen sollen bis Ende des Jahres in Kramnitz schon bezugsfertig sein. Und auch die Schule aus rotem Backstein blitzt nagelneu saniert in der Sonne. Hier ahnt man das Potenzial dieses besonderen Geländes. Bernd Nicke, Geschäftsführer des Entwicklungsträgers Potsdam.
2013 hat die Stadt beschlossen, hier eine städtebauliche Entwicklungsmaßnahme durchzuführen, das heißt ein Wohn- und Arbeitsquartier zu bauen. Ursprüngliche Planungen sahen vor, dass hier so ungefähr 3.500 Menschen einzogen und Mitte der 2010er Jahre war schon klar, dass Potsdam unglaublich hohen Wohnungsbedarf hat.
Jetzt sollen es 5.000 Wohnungen für 10.000 Menschen werden, fertig im Jahr 2032. Doch schon ab August wird das Gelände teilweise geöffnet und auch der Bus fährt hierher. Schließlich werden Schüler des Nordgymnasiums hier ab September zur Schule gehen. Für wen ist dieses urbane neue Quartier gedacht? Bernd Rubelt, Beigeordneter für Stadtentwicklung.
Es ist für Menschen, die sich für ein nachhaltiges Leben auch ein Stück entscheiden wollen. Die sagen, ich muss vielleicht ein bisschen weniger von allem haben und habe dadurch aber mehr insgesamt. Das ist so ein bisschen der Gedanke hier. Weniger Autoverkehr, weniger Ansprüche ans Wohnen, vielleicht qualitativer und nicht im Überfluss. Und das soll das Quartier ja auch modellhaft zeigen, auch was die Ökologie angeht.
Nachhaltigkeit wird in Kramnitz großgeschrieben. Die alte Bausubstanz der Kasernen wird denkmalschutzgerecht saniert. Der alte Baumbestand erhalten. Autos sollen grundsätzlich in der Quartiersgarage parken. Der so gesparte Raum für Parkplätze wird mit besonderen Gräben genutzt.
Für die Regenrückhaltung, und zwar oberirdisch. Das heißt, wir schaffen einen Regengarten neben der Straße und neben dem Fußweg dazwischen einen Regengarten. Der kann bei Regenfällen volllaufen, hat einen Überlauf, gibt es dann verzögert an den Kramnitzsee ab. Und das Wasser bleibt quasi im Quartier und unterstützt das Grünwerden im Quartier. Und es hat irgendwie so ein bisschen was ja, zwischen Mediterranean oder irgendwie an der Ostsee. Man fühlt sich irgendwo anders an dieser Stelle.
Schon jetzt ragen grüne, hohe Gräser daraus empor. Ein modernes Mobilitäts- und Energiekonzept macht aus dem Militärgelände in Kramnitz ein Wohnquartier mit Vorbildfunktion. Es wird Eigentums-, aber auch Genossenschaftswohnungen geben. Nur dort, wo verschiedene Einkommensschichten aufeinandertreffen, kann auch ein lebendiges, neues Quartier entstehen.
Tag der offenen Tür in Potsdam-Kramnitz. Unsere Reporterin Magdalena Bienert hat sich umgeschaut. Weiter geht's mit Niklaus Hillmann.
RBB 24 Inforadio. Sport.
Wir wollen zurückblicken und zwar auf den 12. Juni 1930. Am Donnerstag, dem vergangenen vor 95 Jahren im Yankee Stadium von New York City, kämpfen der deutsche Max Schmeling und der US-Amerikaner Jack Sharkey um die Boxweltmeisterschaft im Schwergewicht. Dieser Kampf sollte nicht irgendeine, sondern die deutsche Sportlegende begründen. Burkhard Hupe erinnert an vier Runden, die für einen 24-Jährigen aus dem Dorf Klein Luckow irgendwo im Nirgendwo der Uckermark in Mecklenburg die Welt veränderten.
Der Jahrhundertboxer, der Jahrhundertsportler, der Jahrhundertdeutsche. Kleiner geht es gerade nicht. Denn die Rede ist ja von Max Schmeling, der das 20. Jahrhundert fast vollständig durchlebte und dessen maximale Popularität den Schriftsteller und Journalisten Horst Fetten schon Anfang der 70er Jahre faszinierte.
Der Mann, dem Präsident Roosevelt die Hand schüttelte, der bei Adolf Hitler zum Tee war, der den Dichter Ringelnatz und den Räuberhauptmann Al Capone zu seinen Verehrern zählte, ist nun schon für Generationen deutsches Leitbild.
Im Kaiserreich geboren, in der Weimarer Republik dann Boxweltmeister, in der NS-Zeit zur Symbolfigur emporgestiegen und danach das Wirtschaftswunder verkörpert. Dabei ist Schmelings Geschichte gar nicht nur die Erfolgsstory, als die sie oft erzählt wird. Schmelings Geschichte erzählt auch von Rückschlägen und von Niederlagen.
Jeder Erfolg hat seine Haken und Ösen. Wenn man glaubt, dass Erfolg genügt, um auch für später Karriere zu machen, dann irrt man sich.
Freundlich war er immer, zu allen, unser Max, und niemals aus der Rolle fallend.
Das, glaube ich, hat Schmeling ausgezeichnet. Vielleicht eine Art von Zuversicht, eine Art von Zielgerichtetheit, die schon auch sein persönliches Wohlergehen im Blick hatte, aber auch immer wieder durch eine Großzügigkeit, eine Hilfsbereitschaft sich auszeichnete, die schon bemerkenswert ist.
Dr. Andreas Höfer, Direktor des Sport- und Olympiamuseums in Köln.
Soweit ich das nachvollziehen kann, ist Max Schmeling von dem Bewusstsein geprägt gewesen, zu wissen, was er wollte. Und darauf, auf dieses Ziel zuzugehen, auch Niederlagen einzustecken, wegzustecken und wieder neu anzufangen.
Das Herz eines Boxers muss alles vergessen, sonst schlägt ihn der nächste Knockout.
Schmelings Herz für den Boxsport beginnt nach dem Ersten Weltkrieg zu schlagen. Er lebt damals mit seinen Eltern in Hamburg. Der sportbegeisterte Teenager ist ein talentierter Ringer und ein begeisterter Fußballtorhüter, aber noch kein Boxer. Im Sommer 1921 zieht es ihn trotzdem immer wieder ins Kino, um sich Tag für Tag denselben Boxkampf anzusehen. Den WM-Kampf zwischen dem Schwergewichtsweltmeister Jack Dempsey und dem französischen Herausforderer Georges Carpentier. Und Schmeling beschließt, da will ich auch hin. In einer Arena mit 80.000 Zuschauern, auf einer Bühne von knapp 30 Quadratmetern, Auge in Auge mit einem Gegner, der genauso zu allem bereit ist wie er selbst. Eines Tages schleppt Schmeling seinen Vater, einen Steuermann zur See, mit ins Lichtspielhaus.
Und wie wir nach Hause gehen, mein Vater sagte kein Wort und ich sagte auch kein Wort. Wir waren also beide sehr aufgewühlt irgendwie. Dann sagte mein Vater so plötzlich zu mir, sagte, und du bildest dir ein, mit solchen Leuten im Ring zu stehen? Sag ich auch, Vater.
Schmeling verlässt Hamburg, zieht ins Rheinland, weil hier schon seit einigen Jahren organisiert geboxt wird. Bis zum Ende des Kaiserreichs war das Boxen in Deutschland sogar noch verboten. Schmeling schuftet also in Düsseldorf für eine Brunnenbaufirma, boxt beim SC Colonia in Köln und nach nur 3 Jahren zum ersten Mal auch als Profi.
Ich habe 1924 in Düsseldorf in der Turnhalle meinen ersten Kampf gemacht, wenn ich ihn meine Gage nennen darf. Damals waren es 80 Mark. Das war nicht sehr viel.
Aber es wird schnell viel mehr. Nur 2 Jahre später wird Schmeling bereits deutscher Meister. 1927 in Dortmund sogar Europameister. Mittlerweile lebt Schmeling in Berlin und sucht die Nähe zu den Schönen, zu den Berühmten und zu den Mächtigen.
Und so habe ich auch Menschen gesucht, von denen ich lernen konnte. Da waren Künstler, waren Schauspieler, waren Leute des öffentlichen Lebens, es war auch Politiker.
Über den letzten Punkt in dieser Aufzählung, über die Nähe zu den Mächtigen, wird noch zu reden sein.
Wenn der Gong ertönt, peng, kriegt der Einzelstöhn, peng, und zur Vorsicht besinnt noch einen rechten Schwinger. Alle schreit und pfeift, weil der Gegner kneift, ist er groggy, aber nein, da kommen noch ein paar Dinger.
Die Kämpfe von Max Schmeling waren nie plump, waren nie blutig, waren nie schlägermäßig. Das erinnerte einen immer ein bisschen an Floretti.
Und den Ausgenockten kriegt man raus, der Kampf ist aus.
Der Mann, der da gerade so schwärmerisch über die Boxkunst von Max Schmeling berichtet hat, ist der äußerst populäre Schauspieler Gustav Knuth.
Der ließ auch in der Pause den Gegner nie aus den Augen. Es war so wie ein schönes Tier und es war wirklich ein Fest, ihn zu sehen.
Auch in den USA macht sich Schmeling zunehmend einen Namen. Er besiegt eine Handvoll namhafter Gegner und erhält schließlich die Chance, jenseits des Atlantiks um die WM-Krone zu boxen. Sein Gegner heißt
Josef Paul Zukauskas.
Das ist WDR-Sportreporter-Legende Kurt Brumme. Nach dem Krieg einer der engsten Freunde von Max Schmeling.
Und weil sich dieser Name schlecht für Boxplakate eignete, wurde aus dem Josef Jack und aus Zukauskas ein Sharkey, ein Hai.
Sharkey ist das beste Schwergewicht Amerikas und der Welt. Ich schätze ihn sehr hoch. Er ist nicht nur Boxer, sondern auch Fighter.
Ort der Austragung, Yankee Stadium, New York, im Staat New York. Distanz 15 Runden. Anwesend 79.222 Zuschauer. Nettoeinnahmen $711.848. Börse für Schmeling, ebenso wie für Jack Sharkey, $177.971.
Knapp $178.000 Preisgeld. Entsprechend 1930 einer Kaufkraft von heute etwa 2,5 Millionen Euro.
Ausgestattet mit wachen Augen, mit einer guten linken Führhand und mit einer vernichtenden rechten Schlagfaust konnte Schmeling die Minen der Fans zum Gefrieren bringen.
Doch Schmelings gefürchtete Rechte ist an diesem 12. Juni 1930 kaum zu sehen. Sharkey ist der klar bessere Boxer. Aber im Gefühl des sicheren Sieges unterläuft dem US-Amerikaner in der vierten Runde ein folgenschwerer Fehler. Sharkey trifft Schmeling unerlaubt unterhalb der Gürtellinie und der bricht daraufhin halb ohnmächtig zusammen.
Und hiermit endet der Kampf der beiden Gegner.
Der Ringrichter erklärt Schmeling zum Weltmeister im Schwergewicht durch Disqualifikation des Gegners.
Ich war sehr enttäuscht. Das war für mich ein Ausgang, den ich nicht wollte. Ich hatte sogar die Absicht, gleich nach dem Kampf den Titel wieder zur Verfügung zu stellen.
Doch Schmeling gibt diesen Titel nicht zurück und erntet in seiner Heimat nur Häme und Spott. Er wird in der Presse als Tiefschlag-Weltmeister bezeichnet.
Bis zu dem nächsten Kampf, und der ein Jahr später war, bin ich also Spießruten gelaufen. Und ich wurde gerade von der deutschen Presse zu der Zeit sehr angegriffen.
Immerhin kann Schmeling seinen Titel einmal verteidigen, ehe er den Rückkampf gegen Jack Sharkey verliert. Schmelings sportliche Karriere stagniert also Anfang der 30er Jahre. Emotional geht es dafür steil bergauf.
Guten Abend, meine Herrschaften.
Max Schmeling findet die Frau fürs Leben. Und wieder ist es ein Kinobesuch, der die Weichen stellt. Der große Max verliebt sich vor der Leinwand in die zierliche Anni. Anni Ondra, ein tschechischer Wirbelwind und zum Brüllen komisch.
Was hast du gelernt? Was kannst du?
Alle Menschen zum Lachen bringen.
Tja.
Lachen ist gesund und verschönt das Dasein.
Schmeling und Ondra heiraten im Sommer 1933. Der neue Reichskanzler und Boxsportfan Adolf Hitler schenkt zur Hochzeit einen japanischen Ahorn. Die Trauung selbst ist ein internationales Medienereignis, an dem viele jüdische Freunde der Braut nicht mehr teilnehmen können, weil sie das Land längst verlassen haben.
Max Schmeling, the former heavyweight champion of the world, is lucky in love. He has succeeded in securing the hand in marriage of Miss Annie Ondra.
Max Schmeling und Annie Ondra bleiben 54 Jahre verheiratet. Kinder bekommen sie nicht. Die Schmelings richten sich schnell ein im neuen Deutschen Reich. Sie ersteigern ein preisgünstiges Landgut in der Nähe von Frankfurt an der Oder. Die Vorbesitzerin ist eine Jüdin, die Deutschland verlassen hat.
Er hat die Nähe zu den Machthabern erduldet, ertragen, bisweilen aber auch gesucht, um auch für seine Zwecke was zu erreichen.
Mir ist es sogar gelungen, 1936, als man den Ehrendolch anbot und verbunden mit dem Ehrensturmführer, ich habe es abgelehnt, ich habe gesagt, tut mir leid, lieber, ich bin Sportsmann, ich möchte mich da allen gehören.
Und doch werden die Schmelings immer wieder zu Kaffee und Kuchen beim Führer eingeladen, sind regelmäßig Gast im Hause Goebbels und mit Hermann Göring geht Max Schmeling sogar auf die Jagd.
Und ich glaube, dass die Persönlichkeit Schmelings auch durch eine gewisse Ambivalenz ausgezeichnet ist.
Schmelings Boxkarriere nimmt Mitte der 30er Jahre wieder Fahrt auf. Er gewinnt überraschend deutlich einen Kampf gegen Walter Neusel, der als der kommende Mann im Schwergewicht gilt. Fast 100.000 Zuschauer sind bei diesem Kampf im Hamburger Fußballstadion dabei. Im Juni 1936 wird das Yankee Stadium in New York erneut zum Schauplatz eines historischen Boxkampfes im Schwergewicht. Max Schmeling trifft auf den US-Amerikaner Joe Louis. Louis gilt als unschlagbar. In 27 Kämpfen hat er 27 Mal vornehmlich durch K.O. gewonnen.
Joe Louis war ein junger Mann damals, der sich also derart nach vorne geboxt hat. Alles, was ihm im Wege stand, hatte er geschlagen, sodass Joe Louis praktisch vor der Weltmeisterschaft stand und es ihm nur noch ein Stolperstein vorgesetzt wurde.
Tief in der Nacht sitzen Millionen Deutsche vor ihrem Radio, um diesen Boxkampf live zu erleben. Am Boxring in New York sitzt Reporter Arno Helmes, ständiger Mitarbeiter der hetzerischen Parteizeitung Völkischer Beobachter.
Die Massen im Stadion stehen auf den Stühlen und sehen den Endspurt von Max Schmeling. Max, weiter, weiter, kein Pardon, da liegt er.
Joe Louis geht in der 12. Runde K.O. Eine Sensation, die Schmelingsfrau Annie in einer Villa in Schwanenwerder verfolgt. Im Haus von Reichspropagandaminister Josef Goebbels und dessen Frau Magda. Goebbels wird Schmelings Erfolg über den schwarzen Boxer Joe Louis nach allen Regeln der Propagandakunst ausweiden, als Beweis der Überlegenheit der sogenannten arischen Rasse. Und Schmeling wird sich nicht dagegen wehren.
Dieser Sieg gegen Joe Louis ist, glaube ich, das, was man mit der Karriere von Max Schmeling eher assoziiert als die Tatsache, dass er Weltmeister wurde und 2 Jahre immerhin geblieben ist.
Der Sieg gegen Joe Louis sichert Schmeling eigentlich das Recht auf einen erneuten WM-Titelkampf. Doch dieses Duell gegen Weltmeister Jim Braddock platzt kurzfristig unter dubiosen Umständen. Die mächtige US-Boxkommission will auf keinen Fall einen Nazi-Weltmeister und stimmt deshalb einem WM-Kampf zwischen Braddock und Joe Louis zu. So wird Joe Louis tatsächlich neuer Weltmeister und fordert 1938 von Schmeling die Revanche für seinen einzigen K.O. Nach nicht einmal einer Runde liegt unser Max auf den Brettern und steht nicht mehr auf.
Wenn man noch weiß, wie das vor einem Kampf, sagen wir, ein Weltmeisterkampf, Millionen und Abermillionen Menschen am Radio sitzen und die hörten zu und die waren selbstverständlich sehr enttäuscht, wenn es anders kam, als man sich vorstellte.
Kurz darauf beginnt der Zweite Weltkrieg und Schmeling ist bald mittendrin.
Max Schmeling, Deutschlands populärster Boxer und ehemaliger Weltmeister, hat sich freiwillig zu den Fallschirmjägern gemeldet. Er steht in der Front seiner jungen Kameraden, die hier zu Fallschirmjägern ausgebildet werden. Die Absprungtechnik wird zunächst auf dem Boden geübt.
Ob Schmeling sich wirklich freiwillig zum Kriegseinsatz gemeldet hat oder ob das NS-Regime ihn ein letztes Mal zu Propagandazwecken ins Bild rücken wollte, ist bis heute umstritten. Schmeling verletzt sich jedenfalls bei seinem einzigen Fronteinsatz auf Kreta unter schwerem Beschuss am Knie. Doch er überlebt Kreta und den Krieg und fängt, wie Millionen andere Deutsche auch, wieder von vorne an. Zunächst als alternder Ex-Weltmeister im Boxring, dann mit einer Nerzfarm, einer Hühnerzucht und dem Tabakanbau. Über alte Boxkontakte in den USA erwirbt Schmeling schließlich in den 50ern die Konzession zur Abfüllung von Coca-Cola in Norddeutschland. Eine echte Goldgrube. Als Max Schmeling 2005 im Alter von 99 Jahren stirbt, hinterlässt er seiner eigenen Stiftung ein Vermögen von rund 100 Millionen Euro.
Ich glaube, dass seine Freundlichkeit, vielleicht seine Bescheidenheit, aber auch die Gewissheit, dass er mal aus einfachen Verhältnissen gekommen ist und seinen Erfolg gleichsam mit ehrlicher Arbeit sich selbst erarbeitet hat. Das hat die Menschen für ihn eingenommen. Und zwar, glaube ich, je älter er wurde, desto mehr.
Burkhard Hupe über Max Schmeling und seinen ersten WM-Titel am 12. Juni 1930 errungen in New York. Eine Meldung noch vom Tennis-Finale des Rasenturniers in Stuttgart. Alexander Zverev gegen Taylor Fritz. Den ersten Satz hat Zverev mit 3:6 verloren. Im zweiten Satz steht es 1:1. Das Spiel ist momentan wegen Regens unterbrochen. Und Sport gibt's wieder gegen 3:15.
RBB 24 Inforadio Verkehrsservice.
A10 westlicher Berliner Ring zwischen Großkreuz und Leest in beiden Richtungen Stau an Baustellen. Bis zu 90 Minuten länger brauchen Sie. A10 südlicher Berliner Ring Richtung Dreieck Werder zwischen Dreieck Nudeltal und Dreieck Potsdam Stau mit plus 10 Minuten. A24 Berlin Richtung Hamburg zwischen Kremmen und Neuruppin Süd Stau mit plus 20 Minuten. Im Landkreis Oder-Spree ist die Straße zwischen Kleinen Briesen und dem Abzweig Groß-Muckow nach einem Unfall gesperrt. Stadtverkehr Berlin, die A100 und A113 sind wegen Bauarbeiten noch bis morgen früh zwischen Oberland und Spätstraße vollgesperrt, Staus in beiden Richtungen vorm gesperrten Abschnitt. Zudem ist auf der A113 zwischen Stubenrauchstraße und dem Rudower Tunnelstadt auswärts wegen Bauarbeiten nur eine Spur frei. In Wilmersdorf ist die Spichernstraße bis Mitte Juli zwischen Schaperstraße und Bundesallee in Richtung Hohenzollerndamm gesperrt. Und aktuell ist zur S-Bahn wegen Bauarbeiten in Wannsee kommt es auf den Linien S1 und S7 zu Verspätungen und Zugausfällen.
RBB 24 Inforadio. Nachrichten für Berlin und Brandenburg.
Um 14.30 Uhr mit Michael Mellinger. Guten Tag. Der Iran hat ein Ende seiner Luftangriffe angeboten, wenn auch Israel seine einstellt. Wenn die israelischen Aggressionen aufhörten, werde auch die iranische Reaktion darauf enden, sagte Außenminister Avakji. Vergangene Nacht hatten sich beide Seiten mit neuen Luftschlägen überzogen. Auf israelischer Seite wurden bisher mindestens 13 Menschen getötet. Der Iran spricht von Dutzenden Todesopfern. Unter ihnen sind auch ranghohe Militärvertreter. Inzwischen soll Israel mit neuen Angriffen unter anderem auf die iranische Hauptstadt Teheran begonnen haben. Deutschland begeht heute zum ersten Mal den Veteranentag. Damit werden aktive und frühere Soldatinnen und Soldaten der Bundeswehr gewürdigt. Hauptstadtkorrespondentin Bianca Schwarz.
Bundeskanzler Friedrich Merz schrieb auf der Plattform X, die Bundeswehr sei fester Bestandteil der Gesellschaft und weiter wörtlich, die Frauen und Männer, die in ihr dienen oder gedient haben, verdienen unseren Dank, unsere Anerkennung und unseren Respekt. Auf derselben Plattform schrieb der bayerische CSU-Ministerpräsident Markus Söder, Zitat, gerade in bewegten Zeiten ist der Einsatz für unser Land und unsere Werte wichtiger denn je.
Die Staats- und Regierungschefs der G7-Gruppe fliegen heute nach Kanada. Das Gipfeltreffen im Urlaubsort Kananaskis in den Rocky Mountains beginnt morgen. Hauptstadtkorrespondentin Barbara Kostolnik.
Zu den aktuell schwelenden Krisen, mit denen sich die G7-Staats- und Regierungschefs in Kanada beschäftigen müssen, ist nun auch noch die kriegerische Eskalation zwischen Israel und dem Iran gekommen. Wie US-Präsident Donald Trump in Kanada auftritt, kann niemand vorhersagen. In Berlin hoffen sie darauf, dass es gelingt, den US-Präsidenten davon abzuhalten, den Gipfel zu sprengen und schweren diplomatischen Schaden anzurichten. Das G7-Treffen ist der erste große internationale Gipfel von Bundeskanzler Friedrich Merz.
Bundesbauministerin Huberts will die Kosten für neue Wohngebäude halbieren. Das hat die SPD-Politikerin in der Bild am Sonntag angekündigt. Das Ziel will Huberts unter anderem über mehr serielle Vorprodukte erreichen. Um Kosten zu sparen, könne man etwa Gebäudewände in einer Fabrik vorfertigen lassen. Dass im vergangenen Jahr bundesweit nur rund 250.000 neue Wohnungen gebaut wurden, nennt die Ministerin eine so wörtlich Vollkatastrophe. Ursprünglich geplant waren 400.000. Im Berliner Stadtteil Kreuzberg ist vergangene Nacht ein Mann bei einem Messerangriff lebensgefährlich verletzt worden. Laut Polizei hat ein Passant den Mann nahe dem Görlitzer Park stark blutend auf dem Boden gefunden und einen Krankenwagen gerufen. Über die Hintergründe wurde bisher nichts bekannt. Die Gegend um den Görlitzer Park gilt als Kriminalitätsschwerpunkt. Soweit die Nachrichten. Weitere Meldungen aus Berlin und Brandenburg auf rbb24.de. Das Wetter. Im Laufe des Nachmittags ziehen vermehrt Wolken auf, gegen Abend dann kräftige Schauer und Gewitter, teils mit Starkregen. Zurzeit in Berlin 28 bis 31 Grad, in Küritz 28 und in Forst 33 Grad. Morgen bewölkt aber trocken bei 21 bis 24 Grad. Die Zeit 14.33 Uhr.
RBB 24 Inforadio. Wir lieben das Warum.
Unter unseren Füßen, mehrere Kilometer tief, da liegt eine riesige, unsichtbare Energiequelle. Ganz ohne Windräder, Sonnenschein oder Gaslieferung. Es ist heiß da unten, richtig heiß. Und genau diese Hitze können wir nutzen. Für unsere Häuser, unsere Städte, sogar für Strom. Die Rede ist von tiefer Geothermie, einer Form der erneuerbaren Energie, die lange wenig beachtet wurde, aber enormes Potenzial hat, auch in unserer Region, in Brandenburg. Unser Thema jetzt in den Wissenswerten von RBB 24 Inforadio. Ich bin Anna Korwis und mein Gast ist der Geologe Sven Merz. Er arbeitet am Fraunhofer Institut für Energie, Infrastruktur und Geotechnologien in Cottbus und ist Teil eines noch ganz neuen Modellprojekts, das die Hürden für die Geothermienutzung senken will. Hallo Herr Merz, herzlich willkommen.
Hallo, danke für die Einladung.
Erstmal Stichwort Hitze. Diese hohen Temperaturen tief unter unseren Füßen, tief unter der Erde, die haben wir noch der Entstehung der Erde zu verdanken, richtig? Also das milliardenalte Hitze.
Genau. Damals vor 4,5, 4,6 Milliarden Jahren bei der Entstehung unseres Sonnensystems schwebten ja überall im Weltraum staubkerngroße Partikel umher, die sich zu größeren Objekten zusammengefügt haben, bis eben dann irgendwann Planeten entstanden sind, ja. Und am Anfang war die Erde noch ein Feuerball bei der Entstehung, hat sich langsam abgekühlt. Trotzdem haben wir ja immer noch einen flüssigen, heißen Erdkern, der eben ständig Wärme vom Kern nach außen abstrahlt und dann so an die Oberfläche gelangt.
Und dann gibt's noch so eine zweite Quelle, dass da eben im Erdinneren auch noch natürliche radioaktive Prozesse ablaufen.
Genau, wir haben natürlichen radioaktiven Zerfall mancher Elemente im Erdinnern und durch diese Prozesse entsteht eben auch eine gewisse Wärme.
Wie heiß es unter der Erdoberfläche ist, das ist weltweit ganz unterschiedlich, also wie dicht an der Erdoberfläche sich diese Hitze befindet. In Island, mal so spitz formuliert, verbrennt man sich fast schon die Füße beim Laufen, während man hierzulande ziemlich tief graben muss. Wie sind denn so die Temperaturspannbreiten?
Also im Schnitt haben wir hier in Deutschland den sogenannten geothermischen Gradienten von 3 Grad. Ja, das ist der Durchschnittswert, der auch der Durchschnittswert von Europa zum Beispiel ist. Das heißt, pro 100 Meter Tiefe erwärmt sich die Erde um 3 Grad. Jetzt gibt es natürlich Gebiete, wie zum Beispiel den Oberrheingraben. Ja, da haben wir Werte von 7 bis 9 Grad pro 100 Meter. Und dann gibt es Gebiete, das sind hauptsächlich vulkanisch aktive Gebiete. Da haben wir Werte dann über 10 Grad bis zu 30 Grad pro 100 Meter. Ja, also wenn man das mal dann rechnet, haben wir in einer Tiefe von 300, 400 Metern schon 100 Grad heißes Wasser, was eben dann schon reicht auch für die Stromerzeugung.
Island ist so ein Gebiet, aber auch andere Weltregionen.
Genau, ja. Japan, Indonesien, in Südamerika zum Teil auch, Hawaii natürlich, ja, all die Vulkangebiete.
Und an diese Hitze will eben diese tiefe Geothermie ran. Ich betone das tief extra, um es abzugrenzen von der sogenannten oberflächennahen Geothermie. Die kennt vielleicht manch einer schon vom eigenen Häuschen. Können Sie noch mal kurz den Unterschied erklären?
Genau, es gibt so einen Grenzwert, also eine Grenztiefe, die liegt bei 400 Meter. Alles, was flacher ist, ist die oberflächennahe Geothermie. Und die wird halt benutzt, um durch die geringen Temperaturunterschiede und in Kombination dann mit Wärmepumpen die Wärme für Haushalte zu erzeugen. Und darunter, unter 400 Meter, da sprechen wir dann von der tiefen Geothermie.
Ab wann lohnt sich diese tiefe Geothermie? Welche Temperaturen sind meine Zielgrößen? Wie tief muss ich dafür buddeln?
Das kommt wirklich drauf an, was man dann mit der Wärme machen will, ja, oder mit der Energie. Also es reicht auch schon zum Beispiel, wenn man 35 Grad heißes Wasser fördert, ja, um eben dann bestimmte Gebäude zu beheizen, ja. Aber wenn man dann natürlich Strom erzeugen will, ja, muss man eben dann in Tiefen gehen, die bei uns bis zu 3000 oder über 3000 Meter sind.
Also 3 Kilometer und mehr,
ja,
runter in den Boden.
Genau.
Und diese Erdwärme, die ist eben in dieser tiefen Tiefe in Thermalwasser eingeschlossen und das wiederum ist in Gestein gespeichert. Man kann sich das so vorstellen, wie dieses Gestein wie so ein Schwamm letztlich, in dessen Poren das heiße Wasser eingelagert, gespeichert ist. Wie läuft dann so eine Bohrung ab, die an diese Erdwärme, an dieses Thermalwasser ran will?
Naja, also das Wichtige ist natürlich, bevor man bohrt, das sind die Voruntersuchungen. Ja, man muss natürlich genau wissen, an welcher Stelle man bohrt. Das ist das, was wir auch machen, ja, in der sogenannten Exploration, dass wir uns anschauen oder analysieren, wo im Untergrund eben diese Spots sind, wo wir eben reinbohren können, wo das Wasser dann eben die Temperatur hat. Und vor allem, was natürlich wichtig ist, Sie haben ja gerade von Poren gesprochen, ja, es reicht nicht, dass man Poren hat, in denen das Wasser ist, sondern das Gestein muss eine gewisse Durchlässigkeit haben. Ja, das heißt, das Gestein muss so aufgebaut sein, dass man eben auch das Wasser fördern kann, ja, durch diese Bohrungen. Man bohrt dann in den Untergrund und dann der nächste Schritt ist eben, dass man das Wasser produziert an die Oberfläche. Und was wir auch in der tiefen Geothermie machen, ist, dass wir oft nicht nur eine Bohrung machen, das nennt man auch Doublette, ja. Man bohrt ein Loch in die Tiefe, in dem dann das Wasser, kaltes Wasser, nach unten gefördert wird und dann durch eine zweite Bohrung wird das warme Wasser, wenn es sich dann im Untergrund wieder erwärmt, nach oben gefördert. Also das ist im Prinzip so ein Kreislauf.
Ah, okay. Kaltes Wasser wird runtergelassen, wird durch die Erdwärme erhitzt und wird durch einen anderen Ausgang sozusagen wieder an die Erdoberfläche befördert.
Genau. Und das führt dazu, dass wir eben einen Kreislauf haben. Es wird kein oder kaum Wasser verschwendet, ja. Und das ist so dieses Konzept dieser sogenannten Dubletten.
Okay, Sie haben eben schon gesagt, wichtig ist, dass das Gestein durchlässig genug ist. Jetzt ist meistens in diesen tiefen Tiefen das Gestein sehr gepresst, also eher wenige Poren bis keine Poren. Was finden wir denn in Brandenburg unter der Märkischen Krume?
Also ich bin immer wieder erstaunt, wenn ich Gesteinsproben von der Bohrung sehe, selbst in großen Tiefen, dass sie dann doch ziemlich porös noch sind. Obwohl ziemlich hoher Druck auf die Gesteinsschichten natürlich herrscht, dass sie dann trotzdem noch sehr porös sind und da Wasser drin ist. Man kann sich so vorstellen, die Erdgeschichte hier in Berlin und Brandenburg ist tatsächlich im Untergrund erfasst, ja. Das ist wie eine kleine Zeitreise, muss man sagen. Je tiefer man geht, das ist so eine Regel, desto älter kann man in die Zeit zurückreisen, ja. Wenn man sich eine geologische Karte von Deutschland mal anschaut, die sieht ziemlich bunt aus, ja. Wir haben an der Erdoberfläche ziemlich viele unterschiedliche Gesteine. Schaut man sich aber mal das sogenannte Norddeutsche Becken an, wo wir uns auch befinden, da findet man nicht so viele Farben, ja, weil es einfach bei uns alles im Untergrund liegt. Und viele wissen das vielleicht gar nicht, aber wir haben im Untergrund in etwa 4000 Meter Tiefe, ist ein Vulkan, ja, der Berliner Vulkan.
Unter der Hauptstadt?
Unter der Hauptstadt, unter Pankow ist die sogenannte Caldera, also das Zentrum, und auch bei Erkner ist noch ein Schlot. Aber man muss sich niemand Sorgen machen, weil der Vulkan ist schon längst erloschen. Das war ein Vulkan, der war tatsächlich, kann man vergleichen mit den ganzen Vulkanen auf Hawaii, ja. Mhm. Aber
großes Meer.
Ja, das Meer kommt danach tatsächlich, ja. Und wenn man dann ein bisschen in geringere Tiefen geht, ungefähr 250 Millionen Jahre zurück, dann findet man Salzablagerungen. Das sogenannte Zechsteinsalz hat vielleicht auch schon der eine oder die andere mal gehört. Das sind mächtige, 100 Meter mächtige Salzablagerungen, weil wir dort im Prinzip ein Becken hatten, in dem ziemlich hohe Verdunstungen waren. Es war ziemlich heiß damals bei uns. Und dann danach, und das ist auch das Gestein, was wir untersuchen, das ist der sogenannte Muschelkalk, hatten wir ein Flachmeer bei uns. Das Meer war an der tiefsten Stelle 150 Meter tief, ja, also relativ flach. Und an den Randbereichen dieses Meeres haben sich Ablagerungen gebildet, aus denen dann später Kalkstein entstanden ist, beziehungsweise der Muschelkalk.
Sie haben ja auch mal so ein Stück Muschelkalk hier mitgebracht ins Studio. Ich habe das in der Hand. Das hat ja diese klassische hellgraue Muschelfarbe. Und vor allem, was auffällig ist, ich sehe sehr viele Löcher,
genau.
Hohlräume.
Und diese Hohlräume, wenn Sie sich mal anschauen, die haben eine ganz bestimmte Form. Das sind aufgelöste Muschelschalen, ja. Mhm. Also man muss sich vorstellen, das sind...
Also es ist eher nicht so Typ Schweizer Käse, so Löcher, sondern sind eher so längliche... Ja.
Mhm. Genau, man kann auch durch das Gestein durchpusten, ja. Das ist schon ein Anzeichen, dass es relativ durchlässig ist, ja. Und genau das Gestein gibt es bei uns im Untergrund und nach dem suchen wir, weil eben durch die Hohlräume, also wir haben nicht nur viele Hohlräume und Poren, sondern die sind auch sehr gut miteinander verbunden, sodass wir eine hohe Durchlässigkeit haben.
Also günstiger Boden in unserer Region für Geothermie.
Es ist günstiger Boden, aber nicht überall, sondern eben lokal beziehungsweise an bestimmten Zonen gebunden, ja, nach denen wir quasi suchen, um dort eben dann das Wasser zu fördern.
Genau, es nützt nichts, dass das hier weit verbreitet ist. Sie müssen wissen ganz genau, wo eben diese Muschelkalkschichten vorherrschen. Welche Regionen innerhalb Brandenburgs scheinen denn da besonders sinnvoll?
Naja, das ist genau das, was wir rausfinden wollen. Wir haben ein paar Daten ja aus vielen Bohrungen. Es gibt viele seismische Daten auch, also Abbildungen des Untergrunds. Zum Beispiel in Spandau gab es mal eine Bohrung. Die sah sehr vielversprechend aus oder die sieht sehr vielversprechend aus, wenn man sich die Bohrkerne mal anschaut. Aber ansonsten ist es wirklich noch ein bisschen so eine Blackbox, muss ich sagen. Wir sind gerade dabei zu verstehen, wo genau diese Zonen sind. Ja.
Aber warum ist das eigentlich so schwer herauszufinden, wo sich das lohnt? Also kann man diesen Wärmestrom, der vom Erdinnern ja letztlich schon zur Oberfläche drängt, kann man den nicht von außen ganz gut messen?
Nee, das ist schwierig. Also, Sie müssen sich vorstellen, es gibt viele Daten, aber die sind alle punktuell, ja. Mhm. Wir haben hier einen Bohrkern und hier Daten. Um das zusammenzufügen, benutzt man ganz einfache Methoden der Interpolation. Man interpoliert quasi diese Werte. Also man hat zum Beispiel drei Bohrkerne und dann schaut man sich die Eigenschaften an, zum Beispiel eben wie groß die Porosität ist. Und dann werden diese Daten so interpoliert, dass in dem Bereich, in dem es keine Bohrkerne gibt, dass dort bestimmte Werte dann angenommen werden. Ja. Aber diese Annahmen sind oft ungenau. Zwischen den einzelnen Bohrungen passiert viel mehr, als eben dann interpoliert werden kann.
Wie abwechslungsreich ist denn der Boden? Also wie viele Meter können da schon den Unterschied machen zwischen Jackpot, ich habe hier in die Hitze gebohrt oder in das richtige Gestein zumindest und oh nein, gleich daneben ist auch schon vorbei.
Naja, also wir brauchen ja, es geht ja nicht nur darum, dass wir Poren haben und die Temperaturen des Wassers hoch genug sind, sondern es geht auch darum, dass das Reservoir eine bestimmte Ausdehnung hat. Ja, es bringt nichts, wenn wir ein Reservoir haben, was 10 auf 10 Meter ist. Ja, das müssen dann schon ein paar hundert Meter sein. Also auch von der horizontalen Ausbreitung und von der Mächtigkeit, also der Dicke der Schicht, sollten das schon ein paar Meter, ein paar Zehnermeter sein. Ja. Aber natürlich, je größer diese Reservoire sind, desto besser. Ja.
Sie hören die Wissenswerte im RBB 24 Inforadio. Heute mit dem Geologen Sven Merz vom Fraunhofer Institut für Energieinfrastruktur und Geotechnologien. Er untersucht das Potenzial von Geothermie als erneuerbarer Energiequelle. Solche Probebohrungen sind ja auch extrem teuer. Von welchen Größenordnungen sprechen wir da eigentlich? Das geht ja in die Millionen.
Das geht in die Millionen, ja. Das geht tatsächlich in die Millionen. Es kommt immer darauf an, wie tief man bohrt. Also jeder Meter Bohrkern kostet. Jeder Meter, den man in die Tiefe bohrt, kostet natürlich auch Zeit. Ja, diese ganzen Bohrungen, die wir ja auch machen, die sind projektbezogen. Ja, und Projekte haben ja auch nur eine bestimmte Laufzeit und auch finanzielles Budget. Also das sind Millionen.
Sie wollen dabei helfen, den Untergrund besser kennenzulernen, besser einschätzen zu können. Und dafür haben Sie, also das Fraunhofer-Institut, in diesem Jahr ein Pilotprojekt gestartet, zusammen mit dem Energieversorger GASAG und dem Geoforschungszentrum GFZ, um eben Probebohrungen ja vielleicht auch einfach vermeiden zu können. Progress heißt das Projekt. Worum geht's da?
In dem Projekt geht es darum zu vermeiden, dass man durch diese wenigen Bohrungen, die wir haben, falsche Werte interpretiert oder falsche Werte berechnet oder ungenaue Werte berechnet. Und durch diese Vorwärtsmodellierung können wir quasi viel detaillierter, als man das bisher gemacht hat, den Untergrund modellieren.
Wie machen Sie das? Also Sie sammeln erstmal Daten oder Sie nehmen die bestehenden Daten? Und was machen Sie mit denen?
Ganz wichtig bei der Vorwärtsmodellierung ist tatsächlich ein Verständnis, wie sah es damals aus zu der Zeit? Also wie sah das Muschelkalkmeer aus? Ja, wo haben sich dort die Sedimente abgelagert? Oder auch ganz interessante Reservoire für die Geothermie sind zum Beispiel ehemalige Korallenriffe. Und wir schauen uns an, wie entwickeln sich Korallenriffe momentan, also auf der Erdoberfläche. Wo findet man eben dann diese porösen Teile dieses Korallenriffs? Wo sind die dann eher dicht? Und das ist das, was wir dann quasi im Untergrund modellieren. Wir modellieren, wie sich solche ehemaligen Ökosysteme mit der Zeit entwickelt haben im Untergrund. Und was wir wissen müssen, ist, wie waren die Meeresspiegelschwankungen damals? Ja? Und dann ist es immer so, dass durch Klimaänderungen auch der Meeresspiegel mal sinkt, mal steigt. Und das ist ein ganz wichtiger Parameter, den wir verstehen müssen. Wie sah das Meer damals aus? Wie sah das Klima damals aus? Wie sah die Ökologie damals aus? Welche Organismen haben dort gelebt? Ja? Nur mal angenommen, wir hätten nicht diese vielen Muscheln. Diese Muscheln hätten damals vor 200 Millionen Jahren nicht gelebt, hätten wir jetzt diese ganzen Poren nicht im Gestein. Und das ist das, was wir im Prinzip dann modellieren.
Also indem Sie die Vergangenheit versuchen, möglichst detailgetreu zu rekonstruieren, versuchen Sie, ein möglichst genaues Bild von der Beschaffenheit der Gesteinsschichten heute zu gewinnen. Und das mit Hilfe von künstlicher Intelligenz auch, ne?
Genau, wir benutzen die künstliche Intelligenz oder das sogenannte Machine Learning auch als Werkzeug, um die vielen Daten, die wir dann erheben, zu verarbeiten und auch in eine Struktur reinzubringen, um dann aus diesen Daten, die durch die künstliche Intelligenz gewonnen werden, diese Modelle dann noch genauer zu machen.
Also diese Vorwärtsmodellierung, die kann helfen, letztlich ja viel Geld zu sparen, auch indem sie unnötige Bohrungen tief in die Erde vermeidet. Inwiefern birgt es denn eigentlich auch Risiken, wenn sich so ein Bohrer eben kilometerweit durch die Erdkruste nach unten arbeitet? Da gab es ja in der Vergangenheit durchaus auch mal Fälle, wo Geothermiebohrungen, Erschütterungen bis hin zu leichten Erdbeben ausgelöst haben.
Ja, also das ist zum Beispiel bei der tiefen Geothermie ist es tatsächlich so, dass die Risiken sehr, sehr gering sind. Es gibt die sogenannte, das nennt man Mikroseismizität, also Mikro Erschütterungen, ja, die man aber zum Beispiel an der Erdoberfläche gar nicht merkt. Ja, also das sind jetzt, man darf sich nicht vorstellen, als würden durch Bohrungen Erdbeben ausgelöst werden, die man wirklich an der Erdoberfläche spürt. Es ist aber natürlich wichtig, das zu überwachen, ja, und da ist auch ein großer Teil unserer ganzen Forschung befasst sich natürlich auch mit der Überwachung der Seismizität. Das heißt, es wird live beim Bohren überwacht, ob es Erschütterungen gibt. Die sind aber wirklich in einem Bereich, die man jetzt nicht an der Erdoberfläche spüren würde.
Aber es gab doch in der Vergangenheit durchaus so Fälle, wo es wirklich zu spürbaren Erdstößen gekommen ist. Also in Landau, in Rheinland-Pfalz zum Beispiel, das war glaube ich schon 2009 oder so, da gab es einen Erdstoß mit einer Magnitude bis zu 2,7. In Südkorea gab es 2017 mal ein richtiges Erdbeben tatsächlich, wo auch hinterher nachgewiesen werden konnte, dass das in Zusammenhang mit einem Geothermieprojekt stand.
Ja, das waren aber hauptsächlich dann die Oberflächenbohrungen, die wir machen. Es ist dann schon mal passiert, dass zum Beispiel bei einer Bohrung eine Gesteinsschicht angebohrt wurde, die wasserlöslich ist. Mhm. Und es wurde dann nicht drauf geachtet. Also in so Fällen macht man normalerweise, dichtet man das Bohrloch ab, sodass kein Wasser in die Schicht reindringt. Ja. Und ich sag mal, unter normalen Umständen und auch wenn bei so Bohrungen, wenn die durch die Wissenschaft begleitet wird, passiert sowas eigentlich nicht.
Vielleicht muss man an der Stelle auch nochmal zwei Verfahren unterscheiden. Also das, was wir hier in Brandenburg auch machen könnten, ist die sogenannte hydrothermale Geothermie. Einfach weil das Gestein, der Muschelkalk im Boden porös genug ist, dass man da ganz gut an das Thermalwasser rankommt. Es gibt aber auch das petrothermale Verfahren, wenn eben Gesteine im Boden liegen, die nicht so durchlässig sind, dass man ähnlich wie beim Fracking Risse in dieses Gestein erstmal selbst durch Wasserdruck reinsprengt. Das ist ein Verfahren, was aber auch Umweltverbände stark kritisieren oder sagen, das birgt Risiken. Also ist das ein risikoreicheres Verfahren tatsächlich?
Nee, das würde ich so nicht sagen, weil man muss erstens mal sagen, wenn man in das sogenannte kristalline Gestein bohrt, das ist ein relativ stabiles Gestein. Also es wird nicht so sein, dass man dort dann plötzlich irgendwelche Plattenbewegungen auslöst im Untergrund oder dass sich irgendwelche Störungszonen wieder aktivieren. Und es wird gerade sehr, sehr viel zu dem Thema auch erforscht. Also es gibt sogenannte Reallabore, ja, das sind quasi Labore im Untergrund, wo eben genau erforscht wird durch diese, ich sag mal, künstlich eingeleiteten Risse, was mit dem Gestein passiert. Und da wird gerade sehr, sehr viel finanziert, auch von der Bundesregierung, um das zu untersuchen und zu schauen, was passiert im Untergrund, wenn wir eben in dieses kristalline Gestein bohren.
Aber Sie sehen da kein erhöhtes Risiko?
Nein, nein. Selbst die Vorfälle, die Sie vorhin nannten, wo es eben zu Erdbeben kam, ist es auch schon, glaube ich, über 20 Jahre her und es gab zu der Zeit auch schon Zehnertausende Bohrungen in Deutschland. Und das war tatsächlich so ein Fall, wo wirklich nicht aufgepasst wurde. Vor allem, also wir bei uns hier und auch in Europa haben wir so viele, nicht nur Vorschriften, wir haben halt auch wirklich Vorkehrungen, ja, die wir halt auch treffen, um sowas zu vermeiden.
Also was würden Sie jetzt, weil ja auch durchaus Bürgerverbände solche Geothermieprojekte mit einem kritischen Auge begleiten und da vielleicht einfach auch Sorgen haben, dass, weiß ich nicht, es Risse in Häuserwände geben könnte oder dergleichen. Was würden Sie, wenn so ein Projekt geplant ist, empfehlen, um auch die Bürgerschaft zu informieren und vielleicht auch Sorgen zu nehmen?
Wir haben neben dem Projekt, über das wir jetzt gerade geredet haben, noch ein EU-Projekt, ja, bei dem viele EU-Partner dabei sind. Dieses Projekt hat 5 Arbeitspakete und eines davon, das ist das Societal Readiness Level.
Ja. Societal Readiness.
Genau.
Ist die Gesellschaft bereit für Geothermie?
Genau. Unsere Partner, die das machen, das sind Partner aus der Schweiz und aus Österreich, die gehen an die Orte, die wir gerade untersuchen und führen Interviews mit der Bevölkerung, mit den Leuten. Also wie ist die Bereitschaft, das nicht nur zu akzeptieren, sondern auch zu verstehen, dass eben die Geothermie ein wahnsinnig wichtiger Baustein ist für die Wärmewende. Mhm. Ja. Und aber auch, das sind dann nicht nur mit der Bevölkerung, sondern auch mit Naturschutzbehörden, ja, sind wir da ständig im Dialog.
Um dann letztlich auch Kompromisse zu finden, ne? Genügend Abstand zu Siedlungen zum Beispiel, Naturschutzgebiete trotzdem wahren und achten.
Genau, ja. Wir machen ja auch zum Teil Forststudien, nennt sich das, oder Machbarkeitsstudien. Das heißt, wir überprüfen erstmal, ob es ein Geothermiepotenzial gibt. Und da spielt natürlich auch eine Rolle, ist hier ein Naturschutzgebiet, ist hier eine dichte Besiedlung oder hat hier jemand ein großes Grundstück, zum Beispiel Acker oder sowas. Und da wird bei uns sehr, sehr viel Wert darauf gelegt und es wäre ein No-Go für uns, irgendwo was zu planen, wo ein Naturschutzgebiet ist.
Jetzt hat ja Geothermie lange ein Schattendasein geführt in der Debatte über erneuerbare Energien. Dabei ist es ja eine Energiequelle, wo man wirklich sagen muss, die ist unabhängig von Wetter, von Witterung, von Saison. Sie ist leise, sie ist sauber und sie ist erstmal unerschöpflich.
Ja.
Haben Sie eine Erklärung dafür, warum man die lange gar nicht so auf dem Schirm hatte?
Na, ich glaube, die lief ein bisschen unterm Radar und die Geothermie war relativ teuer im Vergleich zu anderen Technologien, ja. Also, es wird zwar immer durch eben diese neuen Methoden, die wir entwickeln, immer günstiger.
Neue Bohrer,
aber auch zum Beispiel jetzt gerade der künstlichen Intelligenz, ja. Das ist ein recht tolles Werkzeug. Also, man muss sich so vorstellen, die Geothermie steckt schon lange nicht mehr in den Kinderschuhen. Also hat schon jetzt seit bestimmt mehreren Jahren, wenn nicht sogar Jahrzehnten, das Laufen gelernt. Ja, und in Deutschland ist eigentlich relativ viel passiert. Warum das jetzt in der Wahrnehmung nicht ganz so präsent ist wie jetzt andere Techniken, das weiß ich nicht genau. Liegt aber vielleicht auch daran, dass es einfacher ist, vielleicht Solarpaneele zu bauen und so weiter und vielleicht auch kostengünstiger als jetzt die Geothermie.
Wo die Anfangskosten erstmal hoch sind.
Genau. Ne?
Durch, ist das Loch einmal gebohrt?
Ja.
Hat man ja quasi angezapft.
Genau.
Also jetzt gewinnt die Geothermie auf jeden Fall deutlich an Fahrt. Ich habe mal nochmal heute die aktuellen Zahlen mir angeschaut. Also 42 Anlagen sind in Deutschland bereits in Betrieb. Meistens für Wärme, seltener für die Stromgewinnung. 16 sind in Bau und 157 in Planung. Wie sieht's in Brandenburg eigentlich aus?
Ja, in Brandenburg sieht super aus. Also vor 2 Jahren war ja in Potsdam, hatten wir die erste Bohrung und Anlage, ja, in der tiefen Geothermie, die eben funktioniert und die läuft. Und die läuft super, ja. Und dann gibt es noch weitere Projekte, die geplant sind, also in Neuruppin und in Prenzlau zum Beispiel.
Ich glaube, Neuruppin will die gesamte Wärmeversorgung umstellen,
genau,
ne, auf Geothermie.
Also man muss aber wirklich sagen, Brandenburg ist noch ein bisschen sogar vor Berlin, muss man tatsächlich sagen. Also in Brandenburg wurde viel gemacht. Und da ist gerade diese Anlage jetzt in der Heinrich-Mann-Allee, die ist, man kann schon sagen, ein Vorzeigeprojekt, ja.
Sie haben eben gerade Berlin erwähnt. Kann man hier auch so tief ins Erdinnere bohren?
Das geht natürlich auch, ja. Berlin natürlich ist dichter besiedelt als Brandenburg. Ich hatte erst letzte Woche mit einem Mitarbeiter vom Senat Berlin gesprochen. Jetzt startet eine neue seismische Kampagne, ja, wo eben seismische Aufnahmen des Untergrunds in Berlin gemacht werden. Es gibt die Roadmap Geothermie, ja, die der Senat veröffentlicht hat, die es eben auch erleichtert, im Stadtgebiet von Berlin zu bohren und zu explorieren. Und es gibt jetzt auch seit jetzt 2 Jahren die Geoenergieallianz Berlin-Brandenburg. Ja, das ist ein Konsortium aus allen Berliner Brandenburg Forschungseinrichtungen und auch der Industrie, die sich eben auch darum kümmert, um die Koordination, sage ich jetzt mal, von diesen Projekten. Also es entsteht gerade sehr, sehr viel in Brandenburg und Berlin holt jetzt nach.
Aber es gibt ja eben 3 Knackpunkte letztlich, die hohen Anfangskosten, die das birgt. Man braucht entsprechende Flächen und zumindest der Bundesverband Geothermie kritisiert oft die sehr langen Genehmigungsverfahren, die es so gibt. Wenn man jetzt so Aufwand und Nutzen miteinander in Relation setzt, das ist ja bei erneuerbaren Energien immer ein Thema, auch wenn es um Wasserstoff geht, da hat man ja zum Beispiel gemerkt, wahnsinnige Infrastrukturaufbaukosten erstmal. Würden Sie sagen, Aufwand und Nutzen stehen da in einer guten Relation bei Geothermie?
Ja, auf jeden Fall. Also, und wir sind ja auch dabei, das zu verbessern. Unser Institut ist ja nicht nur Geotechnologien, sondern das E in IEG ist Energieinfrastrukturen, ja, die wir dann halt auch planen und immer weiter verbessern, um das Ganze dann effizienter auch zu machen. Auch mit diesen Genehmigungsverfahren, das ist gerade ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Das wird immer einfacher, dass man eben diese Genehmigung kriegt für Voruntersuchungen, aber auch dann für die Bohrung.
Und wenn Sie sich das jetzt nochmal so im Gesamtpaket angucken, wie groß würden Sie sagen, sind die Chancen, wie hoch ist auch die Relevanz von Geothermie im Energiemix, also in Abgrenzung eben zu Solarenergie, zu Biomasseanlagen, zu was auch immer?
Ja, also Geothermie ist sicherlich ein essentieller Baustein für die Wärmewende. Es gibt das Potenzial in Deutschland, dass wir bis zu 25% der Wärme für Haushalte, aber auch für Industriekomplexe durch eben die tiefe Geothermie erzeugen können. Und was dann noch tiefer geht, wenn wir dann Temperaturen erreichen von bis zu 100 Grad, dann kann man das für die Stromerzeugung auch benutzen. Das ist auch das Ziel der EU, dass wir 25% der Wärme durch die Geothermie erzeugen können und 10% des Stroms. Das ist, finde ich, ein wahnsinnig hoher Wert. Wenn man jetzt mal alle anderen Sektoren der erneuerbaren Energien betrachtet, wahnsinnig viel.
Sven Merz, vielen Dank für das Gespräch.
Ja, vielen Dank Ihnen. Hab mich gefreut. Dankeschön.
Tief unter uns schlummert eine Energiequelle, die wir kaum sehen, aber gut gebrauchen könnten. Die tiefe Geothermie war unser Thema heute in den Wissenswerten von RBB 24 Inforadio. Mit dem Geologen Sven Merz von der Fraunhofer Einrichtung für Energieinfrastruktur und Geotechnologien in Cottbus. Unser Gespräch können Sie nachhören in der ARD Audiothek. Vielen Dank fürs Zuhören, sagt Anna Korwes. Und hier geht's jetzt weiter mit Nachrichten, Wetter und Verkehr.
RBB 24 Inforadio Verkehrsservice.
Vorsicht in beiden Richtungen auf der A115 zwischen Kleinmachnow und Kreuz Zehlendorf ist ein Reh auf der Fahrbahn. A10 westlicher Berliner Ring zwischen Großkreuz und Leest in beiden Richtungen Stau an Baustellen. Bis zu eine Stunde länger brauchen Sie. A10 südlicher Berliner Ring Richtung Dreieck Werder zwischen Dreieck Nutetal und Dreieck Potsdam Stau mit plus 10 Minuten. A24 Berlin Richtung Hamburg zwischen Kremmen und Neuruppin Südstau mit plus 20 Minuten. Im Landkreis Oder-Spree ist die Straße zwischen Kleinen Briesen und dem Abzweig Groß-Muckow nach einem Unfall gesperrt. Stadtverkehr Berlin, die A100 und A113 sind wegen Bauarbeiten noch bis morgen früh zwischen Oberland und Spätstraße in beiden Richtungen gesperrt. Rechnen Sie mit Stau an den Abfahrten und Pankow-Mühlenstraße in Höhe Heinz-Knobloch-Platz sind die Ampeln ausgefallen.
RBB 24 Inforadio. Nachrichten für Berlin und Brandenburg.
Um 15 Uhr mit Michael Mellinger. Guten Tag. Israel fliegt seit dem Mittag neue Angriffe auf Ziele im Iran. Der iranische Rundfunk meldet Explosionen in der Nähe des Flughafens der Hauptstadt Teheran. In weiteren Medienberichten ist davon die Rede, dass seit Beginn der israelischen Angriffe am Freitag fast 130 Menschen getötet wurden. In Israel sind durch iranische Luftschläge nach offiziellen Angaben bisher mindestens 13 Menschen ums Leben gekommen. Der iranische Außenminister Afakji warnt währenddessen davor, den Konflikt auf die gesamte Nahostregion auszuweiten. Iran-Korrespondentin Pia Masurchak.
Der Persische Golf sei eine äußerst sensible Region. Jede militärische Eskalation dort könne nicht nur die gesamte Region, sondern die ganze Welt betreffen. Gestern Abend und in der Nacht hatte Israel vermehrt die Energieinfrastruktur des Landes bombardiert. Darunter auch ein Gasfeld in der südlichen Provinz Bushehr sowie Öl- und Treibstofflager in der Hauptstadt Teheran. Bereits gestern gab es Meldungen, die Regierung erwäge, die Straße von Hormuz zu schließen. Durch die Meeresenge im Persischen Golf zwischen Iran und den Vereinigten Arabischen Emiraten verläuft circa ein Fünftel der weltweiten Ölversorgung.
In Deutschland wird heute zum ersten Mal der Veteranentag begangen. Bundestagspräsidentin Klöckner hat am Mittag die zentrale Festveranstaltung am Berliner Reichstagsgebäude eröffnet. Es sei höchste Zeit, denen öffentlich Anerkennung zu zeigen, die in den deutschen Streitkräften gedient haben, sagte die CDU-Politikerin. Der Bundestag hatte den jährlichen Veteranentag vergangenes Jahr beschlossen. Unbekannte haben den Auftakt des heutigen Demokratiefestes in Bad Freienwalde gewaltsam gestört. Nach RBB-Informationen attackierte eine Gruppe Vermummter plötzlich Besucher und verletzte mehrere leicht. Laut dem Veranstalter von Bad Freienwalde ist bunt gab es schon vorher Fälle von Vandalismus. So hätten Unbekannte Dutzende Werbeplakate abgerissen. Trotz massiver Kritik hat die Deutsche Bahn mit dem heutigen Tag die Familienreservierung gestrichen. Eltern können demnach nicht mehr zum Festpreis beliebig viele Sitzplätze reservieren. Jedes Kind kostet jetzt extra. Hauptstadtkorrespondentin Bianca Schwarz.
Konkret heißt das, anstelle der 10,40 Euro für eine Familienreservierung bezahlt eine Familie mit zwei Kindern ab heute 22 Euro. Kritik kommt nicht nur von Fahrgastverbänden, wie zum Beispiel dem Verkehrsclub Deutschland, der eine Petition gestartet hat, um das Vorhaben zu verhindern. Auch der CDU-Bundesverkehrsminister Patrick Schnieder.